23. Kapitel Zins und Unternehmergewinn. Der Zins, wie wir ihn in den beiden vorhergehenden Kapiteln gesehen, erscheint ursprünglich, ist ursprünglich und bleibt in Wirklichkeit nichts als ein Teil des Profits, das heißt des Mehrwerts, den der fungierende Kapitalist, Industrieller oder Kaufmann, soweit er nicht sein eigenes Kapital, sondern geliehenes Kapital anwendet, wegzahlen muss an den Eigentümer und Verleiher dieses Kapitals. Wendet er nur eigenes Kapital an, so findet keine solche Teilung des Profits statt. Dieser gehört ihm ganz. Es ist in der Tat nur die Trennung der Kapitalisten in Geldkapitalisten und industrielle Kapitalisten, die einen Teil des Profits in Zins verwandelt, die überhaupt die Kategorie des Zinses schafft. Und es ist nur die Konkurrenz zwischen diesen beiden Sorten Kapitalisten, die den Zinsfuß schafft. Die Frage, die sich nun aufwirft, ist diese: Wie kommt es, dass diese rein quantitative Teilung des Profits in Nettoprofit und Zins in eine qualitative umschlägt? Das heißt, in eine Teilung, wo sich die Einzelteile wesentlich unterscheiden und nicht nur quantitativ. In anderen Worten, wie kommt es, dass auch der Kapitalist, der nur sein eigenes, kein geliehenes Kapital anwendet, einen Teil seines Bruttoprofits unter die besondere Kategorie des Zinses rangiert und als solchen besonders berechnet? Und daher weiter, dass alles Kapital, geliehenes oder nicht, als zinstragendes, von sich selbst als Nettoprofit bringendem unterschieden wird. Um die Frage zu beantworten, müssen wir noch etwas länger verweilen bei dem wirklichen Ausgangspunkt der Zinsbildung, das heißt ausgehen von der Unterstellung, dass Geldkapitalist und produktiver Kapitalist sich wirklich gegenüberstehen. Als Personen, in deren Hand dasselbe Kapital wirklich eine doppelte und gänzlich verschiedene Bewegung durchmacht, der eine verleiht es nur, der andere wendet es produktiv an. Für den produktiven Kapitalisten, der mit geliehenem Kapital arbeitet, zerfällt der Bruttoprofit in zwei Teile: den Zins, den er dem Verleiher zu zahlen hat, und den Überschuss über den Zins, der seinen eigenen Anteil am Profit bildet. Ist die allgemeine Profitrate gegeben, so ist letzterer Teil bestimmt durch den Zinsfuß. Ist der Zinsfuß gegeben, so durch die allgemeine Profitrate. Und ferner, wie immer der Bruttoprofit, die wirkliche Wertgröße des Gesamtprofits in jedem Einzelfall abweichen mag von dem Durchschnittsprofit, der Teil, der dem fungierenden Kapitalisten gehört, ist bestimmt durch den Zins, da dieser durch den allgemeinen Zinsfuß fixiert und als vorweggenommen vorausgesetzt ist, bevor der Produktionsprozess beginnt. A. Verselbstständigung des Gegensatzes von Zins und Unternehmergewinn. Wir haben gesehen, dass das eigentliche, spezifische Produkt des Kapitals, der Mehrwert, näher bestimmt der Profit ist. Aber für den Kapitalisten, der mit geborgtem Kapital arbeitet, ist es nicht der Profit, sondern der Profit minus dem Zins. Dieser Teil des Profits erscheint ihm also notwendig als Produkt des Kapitals, soweit es fungiert, das heißt tätig wird. Und dies ist für ihn wirklich, denn er vertritt das Kapital nur als fungierendes. Im Gegensatz zum Zins, den er aus dem Bruttoprofit an den Verleiher wegzuzahlen hat, nimmt der ihm zufallende noch übrige Teil des Profits also notwendig die Form des industriellen bzw. kommerziellen, also Handelsprofits an, oder, um ihn mit einem deutschen Ausdruck zu bezeichnen, der beides einschließt, die Gestalt des Unternehmergewinns. Nun hat man aber gesehen, dass die Profitrate nicht nur vom Mehrwert abhängt, sondern von vielen anderen Umständen, von den Einkaufspreisen der Produktionsmittel, von mehr als durchschnittlich produktiven Methoden, von der Ökonomisierung des konstanten Kapitals etc. Und abgesehen vom Produktionspreis hängt es von besonderen Konjunkturen und bei jedem einzelnen Geschäftsabschluss von der größeren oder geringeren Schlauheit und Betriebsamkeit des Kapitalisten ab, ob und inwieweit dieser über oder unter dem Produktionspreis ein- oder verkauft, sich also innerhalb des Zirkulationsprozesses einen größeren oder geringeren Teil vom Gesamtmehrwert aneignet. Jedenfalls aber verwandelt sich die quantitative Teilung des Rohprofits hier in eine qualitative, und dies umso mehr, als die quantitative Teilung selbst davon abhängt, was zu verteilen ist und wie der aktive Kapitalist mit dem Kapital wirtschaftet und welchen Rohprofit es ihm infolge seiner Funktionen als aktiver Kapitalist abwirft. Der fungierende Kapitalist ist hier unterstellt als Nicht-Eigentümer des Kapitals. Das Eigentum am Kapital ist ihm gegenüber vertreten durch den Verleiher, den Geldkapitalisten. Der Zins, den er an diesen zahlt, erscheint also als der Teil des Rohprofits, der dem Kapitaleigentum als solchem zukommt. Im Gegensatz hierzu erscheint der Teil des Profits, der dem aktiven Kapitalisten zufällt, jetzt als Unternehmergewinn, entspringend ausschließlich aus den Funktionen, die er als Unternehmer in der Industrie oder dem Handel verrichtet. Ihm gegenüber erscheint also der Zins als bloße Frucht des Kapitaleigentums, des Kapitals an sich, soweit es nicht arbeitet, nicht fungiert, während ihm der Unternehmergewinn erscheint als ausschließliche Frucht der Funktionen, die er mit dem Kapital verrichtet, als Frucht der Bewegung und des Prozessierens des Kapitals, eines Prozessierens, das ihm nun als seine eigene Tätigkeit erscheint, im Gegensatz zur Nichttätigkeit des Geldkapitalisten am Produktionsprozess. Diese qualitative, das heißt wesensmäßige Scheidung zwischen den beiden Teilen des Rohprofits ist keineswegs bloß subjektive Auffassung des Geldkapitalisten hier und des industriellen Kapitalisten dort. Sie beruht auf objektiver Tatsache, denn der Zins fließt dem Geldkapitalisten, dem Leiher, zu. Der bloße Eigentümer des Kapitals ist also das bloße Kapitaleigentum vertritt vor dem Produktionsprozess und außerhalb des Produktionsprozesses. Und der Unternehmergewinn fließt dem bloß fungierenden Kapitalisten zu, der nicht Eigentümer des Kapitals ist. Sowohl für den industriellen Kapitalisten, soweit er mit geborgtem Kapital arbeitet, wie für den Geldkapitalisten, soweit er sein Kapital nicht selbst anwendet, schlägt hiermit die bloß quantitative Teilung des Bruttoprofits zwischen zwei verschiedenen Personen um in eine qualitative Teilung, die scheinbar von der Sache selber herrührt. Der eine Teil des Profits erscheint nun als an und für sich zukommende Frucht des Kapitals in einer Bestimmung, als Zins. Der andere Teil erscheint als spezifische Frucht des Kapitals in einer entgegengesetzten Bestimmung und daher als Unternehmergewinn, der eine als bloße Frucht des Kapitaleigentums, der andere als Frucht des bloßen Fungierens mit dem Kapital oder der Funktionen, die der aktive Kapitalist ausübt. Qualitativ betrachtet ist der Zins Mehrwert, den das bloße Eigentum des Kapitals liefert, den das Kapital an sich abwirft, den also Kapital abgesondert von seinem Prozess abwirft. Quantitativ betrachtet erscheint der Teil des Profits, der den Zins bildet, nicht auf das industrielle und kommerzielle Kapital als solches, sondern auf das Geldkapital bezogen und die Rate dieses Teils des Mehrwerts, die Zinsrate oder der Zinsfuß, befestigt dies Verhältnis. Denn erstens wird der Zinsfuß trotz seiner Abhängigkeit von der allgemeinen Profitrate selbstständig bestimmt und zweitens erscheint er der unfassbaren Profitrate gegenüber als bei allem Wechsel festes, uniformes und handgreifliches und stets gegebenes Verhältnis. Befände sich alles Kapital in den Händen der industriellen Kapitalisten, so existierte kein Zins und kein Zinsfuß. Die selbstständige Form, die die quantitative Teilung des Rohprofits annimmt, erzeugt die qualitative. Und diese Verknöcherung und Verselbstständigung der beiden Teile des Rohprofits gegeneinander, als wenn sie aus zwei wesentlich verschiedenen Quellen herrührten, muss sich nun für die gesamte Kapitalistenklasse und für das Gesamtkapital festsetzen. Und zwar einerlei, ob das vom aktiven Kapitalisten angewandte Kapital geborgt sei oder nicht, oder ob das dem Geldkapitalisten gehörende Kapital von ihm selbst angewandt werde oder nicht. Der Profit jedes Kapitals wird zerlegt in zwei qualitativ verschiedene, gegeneinander selbstständige, voneinander unabhängige Teile in Zins und Unternehmergewinn. Der Anwender des Kapitals, auch wenn er mit eigenem Kapital arbeitet, zerfällt in zwei Personen, den bloßen Eigentümer des Kapitals und den Anwender des Kapitals. Sein Kapital selbst zerfällt in Kapitaleigentum, Kapital außer dem Produktionsprozess, das an sich Zins abwirft, und Kapital im Produktionsprozess, das Unternehmergewinn abwirft. Der Zins befestigt sich also derart, dass er nun nicht als eine der Produktion gleichgültige Teilung des Bruttoprofits auftritt, die nur dann gelegentlich stattfindet, wenn der Industrielle mit fremdem Kapital arbeitet. Auch wenn er mit eigenem Kapital arbeitet, spaltet sich sein Profit in Zins und Unternehmergewinn. B. Unternehmergewinn und Managerlohn. Gehen wir nun näher ein auf den Unternehmergewinn. Der Zins an sich stellt das bloße Kapitaleigentum dar als Mittel, sich Produkte fremder Arbeit anzueignen. Aber er stellt diesen Charakter des Kapitals dar als etwas, das ihm außerhalb des Produktionsprozesses zukommt. Er stellt es dar nicht in direktem Gegensatz zur Lohnarbeit, sondern umgekehrt ohne Verhältnis zur Arbeit als bloßes Verhältnis eines Kapitalisten zum anderen. Der Zins ist ein Verhältnis zwischen zwei Kapitalisten, nicht zwischen Kapitalist und Arbeiter. Andererseits gibt diese Form des Zinses dem anderen Teil des Profits die qualitative Form des Unternehmergewinns weiter, des Aufsichtslohns. Die besonderen Funktionen, die der Kapitalist als solcher zu verrichten hat und die ihm gerade im Unterschied von und im Gegensatz zu den Arbeitern zukommen, werden als bloße Arbeitsfunktionen dargestellt. Er schafft Mehrwert nicht, weil er als Kapitalist arbeitet, sondern weil er abgesehen von seiner Eigenschaft als Kapitalist auch arbeitet. Dieser Teil des Mehrwerts ist also gar nicht mehr Mehrwert, sondern sein Gegenteil, äquivalent für vollbrachte Arbeit. Da der entfremdete Charakter des Kapitals sein Gegensatz zur Arbeit jenseits des wirklichen Ausbeutungsprozesses verlegt wird, nämlich ins zinstragende Kapital, so erscheint dieser Ausbeutungsprozess selbst als ein bloßer Arbeitsprozess, wo der fungierende Kapitalist nur andere Arbeit verrichtet als der Arbeiter, sodass die Arbeit des Ausbeutens und die ausgebeutete Arbeit beide als Arbeit identisch sind. Die Arbeit des Ausbeutens ist ebenso gut Arbeit wie die Arbeit, die ausgebeutet wird. Die Vorstellung des Unternehmergewinns als Aufsichtslohn der Arbeit, die aus seinem Gegensatz zum Zins entsteht, findet weiteren Halt darin, dass in der Tat ein Teil des Profits als Arbeitslohn abgesondert werden kann und sich wirklich absondert oder vielmehr umgekehrt, dass ein Teil des Arbeitslohns auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise als integrierender Bestandteil des Profits erscheint. Dieser Teil stellt sich rein dar, selbstständig und gänzlich getrennt, einerseits vom Profit als Summe von Zins und Unternehmergewinn, andererseits von dem Teil des Profits, der nach Abzug des Zinses als sogenannter Unternehmergewinn übrig bleibt, in dem Gehalt des Managers, in solchen Geschäftszweigen, deren Ausdehnung usw. so hinreichende Teilung der Arbeit erlaubt, um besonderen Arbeitslohn für einen Manager zu gestatten. Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung entspringt notwendig überall, wo der unmittelbare Produktionsprozess die Gestalt eines gesellschaftlich kombinierten Prozesses hat und nicht als vereinzelte Arbeit der selbstständigen Produzenten auftritt. Sie ist aber doppelter Natur. Einerseits in allen Arbeiten, worin viele Individuen kooperieren, stellt sich notwendig der Zusammenhang und die Einheit des Prozesses in einem kommandierenden Willen dar und in Funktionen, die nicht die Teilarbeiten, sondern die Gesamttätigkeit der Werkstatt betreffen, wie bei dem Dirigenten eines Orchesters. Es ist dies eine produktive Arbeit, die verrichtet werden muss in jeder kombinierten Produktionsweise. Andererseits entspringt diese Arbeit der Oberaufsicht notwendig in allen Produktionsweisen, die auf dem Gegensatz zwischen dem Arbeiter als dem unmittelbaren Produzenten und dem Eigentümer der Produktionsmittel beruhen. Je größer dieser Gegensatz, desto größer ist die Rolle, die diese Arbeit der Oberaufsicht spielt. Sie erreicht daher ihr Maximum im Sklavensystem. Sie ist aber auch in der kapitalistischen Produktionsweise unentbehrlich, da hier der Produktionsprozess zugleich Konsumptionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten ist. Ganz wie in despotischen Staaten die Arbeit der Oberaufsicht und allseitigen Einmischung der Regierung beides umgreift, sowohl die Verrichtung der gemeinsamen Geschäfte, die aus der Natur aller Gemeinwesen hervorgehen, wie die spezifischen Funktionen, die aus dem Gegensatz der Regierung zu der Volksmasse entspringen. Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung soweit sie aus dem gegensätzlichen Charakter, aus der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit entspringt und daher allen auf dem Klassengegensatz beruhenden Produktionsweisen mit der kapitalistischen gemeinsam ist, ist auch im kapitalistischen System unmittelbar und unzertrennbar verquickt mit den produktiven Funktionen, die alle kombinierte gesellschaftliche Arbeit einzelnen Individuen als besondere Arbeit auferlegt. Der Arbeitslohn eines Managers oder Regisseurs, wie er im feudalen Frankreich hieß, trennt sich vollständig vom Profit und nimmt auch die Form des Arbeitslohns für geschickte Arbeit an, sobald das Geschäft auf hinreichend großer Stufenleiter betrieben wird, um einen solchen Dirigenten oder Manager zu zahlen. Dass nicht die industriellen Kapitalisten, sondern die industriellen Manager die Seele unseres Industriesystems sind, hat schon Herr Uhre bemerkt. Die kapitalistische Produktion selbst hat es dahin gebracht, dass die Arbeit der Oberleitung ganz getrennt vom Kapitaleigentum auf der Straße herumläuft. Es ist daher nutzlos geworden, dass diese Arbeit der Oberleitung vom Kapitalisten ausgeübt werde. Ein Musikdirektor braucht durchaus nicht Eigentümer der Instrumente des Orchesters zu sein. Noch gehört es zu seiner Funktion als Dirigent, dass er irgendetwas mit dem Lohn der übrigen Musikanten zu tun hat. Die Kooperativfabriken liefern den Beweis, dass der Kapitalist als Funktionär der Produktion ebenso überflüssig geworden ist, wie der Kapitalist selbst den Großgrundbesitzer überflüssig findet. Der Verwaltungslohn sowohl für den kaufmännischen wie den industriellen Manager erscheint vollständig getrennt vom Unternehmergewinn, sowohl in den Kooperativfabriken der Arbeiter wie in den kapitalistischen Aktienunternehmen. Die Trennung des Verwaltungslohns vom Unternehmergewinn, die sonst zufällig erscheint, ist hier konstant. Bei der Kooperativfabrik fällt der gegensätzliche, das heißt doppelseitige Charakter der Aufsichtsarbeit weg, indem der Manager von den Arbeitern bezahlt wird, statt ihnen gegenüber das Kapital zu vertreten. Die Aktienunternehmungen überhaupt haben die Tendenz, diese Verwaltungsarbeit mehr und mehr zu trennen von dem Besitz des Kapitals, sei es eigenes oder geborgtes. Indem aber einerseits dem bloßen Eigentümer des Kapitals, dem Geldkapitalisten, der fungierende Kapitalist gegenübertritt und mit der Entwicklung des Kredits dies Geldkapital selbst einen gesellschaftlichen Charakter annimmt, in Banken konzentriert und von diesen nicht mehr von seinem unmittelbaren Eigentümer ausgeliehen wird, indem andererseits aber der bloße Manager, der das Kapital unter keinerlei Titel besitzt, weder leihweise noch sonst wie, alle realen Funktionen versieht, die dem fungierenden Kapitalisten als solchem zukommen, bleibt nur der Funktionär und verschwindet der Kapitalist als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess. Die Verwechslung des Unternehmergewinns mit dem Aufsichts- oder Verwaltungslohn entstand ursprünglich aus der gegensätzlichen Form, die der Überschuss des Profits über den Gegensatz zum Zins annimmt. Sie wurde weiterentwickelt aus der apologetischen Absicht, den Profit nicht als Mehrwert, das heißt als unbezahlte Arbeit, sondern als Arbeitslohn des Kapitalisten selbst für verrichtete Arbeit darzustellen. Dem stellte sich dann von Seiten der Sozialisten die Forderung gegenüber, den Profit faktisch auf das zu reduzieren, was er theoretisch zu sein vorgab, nämlich auf bloßen Aufsichtslohn. Und diese Forderung trat der theoretischen Beschönigung umso unangenehmer entgegen, je mehr dieser Aufsichtslohn einerseits sein bestimmtes Niveau und seinen bestimmten Marktpreis fand, wie aller andere Arbeitslohn, mit der Bildung einer zahlreichen Klasse industrieller und kommerzieller Manager. Und je mehr er andererseits sank, wie aller Lohn für geschickte Arbeit mit der allgemeinen Entwicklung, die die Produktionskosten spezifisch geschulter Arbeitskraft herabsetzt. Vergleicht sich der industrielle Kapitalist mit dem Geldkapitalisten, so unterscheidet ihn von diesem nur der Unternehmergewinn, der Vermöge des Zinsfußes als empirisch gegebene Größe erscheint. Vergleicht er sich andererseits mit dem industriellen Kapitalisten, der mit eigenem statt geborgtem Kapital wirtschaftet, so unterscheidet sich dieser von ihm nur als Geldkapitalist, indem er den Zins selbst einsteckt, statt ihn wegzuzahlen. Mit der Entwicklung der Kooperation auf Seiten der Arbeiter, der Aktienunternehmungen auf Seiten der Bourgeoisie wurde auch der letzte Vorwand zur Verwechslung des Unternehmergewinns mit dem Verwaltungslohn unter den Füßen weggezogen und erscheint der Profit auch praktisch, was er als theoretisch unleugbar war, als bloßer Mehrwert, Wert, für den kein Äquivalent gezahlt ist. Resümee: Der Zins erscheint als ein Mehrwert, den das Kapital an und für sich abwirft und den es daher auch abwerfen würde ohne produktive Anwendung. Für den einzelnen Kapitalisten ist dies praktisch richtig. Allgemein gefasst, das heißt auf das ganze Gesellschaftskapital angewendet, ist dies natürlich verrückt. Die Verwandlung des sämtlichen Kapitals in Geldkapital, ohne dass Leute da sind, die die Produktionsmittel kaufen und verwerten, dies ist natürlich Unsinn. Es steckt der noch größere Unsinn darin, dass auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise das Kapital Zins abwerfen würde, ohne als produktives Kapital zu fungieren, das heißt ohne Mehrwert zu schaffen. Wollte ein ungebührlich großer Teil der Kapitalisten sein Kapital in Geldkapital verwandeln, so wäre die Folge ungeheure Entwertung des Geldkapitals und ungeheurer Fall des Zinsfußes. Viele würden sofort in die Unmöglichkeit versetzt, von ihren Zinsen zu leben. Andererseits ist in der Form des Zinses dieser Gegensatz gegen die Lohnarbeit ausgelöscht. Denn das zinstragende Kapital hat als solches nicht die Lohnarbeit, sondern das fungierende Kapital zu seinem Gegensatz. Der verleihende Kapitalist steht als solcher direkt dem im Reproduktionsprozess wirklich fungierenden Kapitalisten gegenüber, nicht aber dem Lohnarbeiter. Das zinstragende Kapital ist das Kapital als Eigentum gegenüber dem Kapital als Funktion. Aber soweit das Kapital nicht fungiert, beutet es nicht die Arbeiter aus und tritt in keinen Gegensatz zur Arbeit. Andererseits bildet der Unternehmergewinn keinen Gegensatz zur Lohnarbeit, sondern nur zum Zins. Erstens, den Durchschnittsprofit als gegeben vorausgesetzt, ist die Rate des Unternehmergewinns nicht durch den Arbeitslohn bestimmt, sondern durch den Zinsfuß. Sie ist hoch oder niedrig im umgekehrten Verhältnis zu diesem. Zweitens, der fungierende Kapitalist leitet seinen Anspruch auf den Unternehmergewinn nicht von seinem Eigentum am Kapital, sondern von der Funktion des Kapitals im Gegensatz zu der Bestimmtheit, worin es nur als träges Eigentum existiert. Aber Repräsentant des fungierenden Kapitals sein ist kein Einkommen ohne Mühe, wie die Repräsentation des zinstragenden Kapitals. Die Ausbeutung der produktiven Arbeit kostet Anstrengung, ob er sie selbst verrichte oder in seinem Namen von anderen verrichten lasse. Im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn dar, als unabhängig vom Kapitaleigentum, vielmehr als Resultat seiner Funktionen, als Nichteigentümer, als Arbeiter. Es entwickelt sich daher notwendig in seinem Hirnkasten die Vorstellung, dass sein Unternehmergewinn, weit entfernt irgendeinen Gegensatz zur Lohnarbeit zu bilden und nur unbezahlte fremde Arbeit zu sein, vielmehr selbst Arbeitslohn ist, Aufsichtslohn, und zwar höherer Lohn als der des gewöhnlichen Lohnarbeiters, erstens, weil seine Arbeit kompliziertere Arbeit ist, zweitens, weil er sich selbst den Arbeitslohn auszahlt. Dass seine Funktion als Kapitalist darin besteht, Mehrwert, das heißt unbezahlte Arbeit zu produzieren, wird vollständig vergessen über dem Gegensatz, dass der Zins dem Kapitalisten zufällt, auch wenn er keine Funktion als Kapitalist ausübt, sondern bloßer Eigentümer des Kapitals ist. Und dass dagegen der Unternehmergewinn dem fungierenden Kapitalisten zufällt, auch wenn er nicht Eigentümer des Kapitals ist, womit der fungiert. Über der gegensätzlichen Form der beiden Teile, worin der Profit, also der Mehrwert, zerfällt, wird vergessen, dass beide bloß Teile des Mehrwerts sind. Der industrielle Kapitalist, als unterschieden vom Kapitaleigentümer, erscheint daher nicht als fungierendes Kapital, sondern als Funktionär, auch abgesehen vom Kapital, als einfacher Träger des Arbeitsprozesses überhaupt, als Arbeiter, und zwar als Lohnarbeiter.